Hier ist Radio Duisburg, Streifendienst 1902, der MSV-Podcast mit Nils Halberscheid und Tim Gieske. Präsentiert von Bürosysteme Lilienthal, euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.
Na, hat der Plädel viel Wahres gesagt letzte Woche, hä? Wir wissen, dass wir es besser können und das gegen Saarbrücken am Samstag, das war echt was ganz was Feines. Wir können natürlich wieder über Chancenverwertung heute reden, Tim, aber spielerisch ist das, was wir gegen Saarbrücken erneut gesehen haben, muss man ja sagen, ein ganz anderes Gesicht.
Ja, eigentlich haben wir ja fortgesetzt, was die letzten Spiele schon gut gelaufen ist. Haching haben wir ja auch schon mit Thomas Plädel in der letzten Folge drüber gesprochen. Da haben wir uns ja alle drüber geärgert, weil ich fand, dass wir auch da den Stiefel wieder genauso aufgezogen haben und genauso runtergespielt haben bis zum Gegentor. Wir haben es jetzt gegen Saarbrücken einfach nicht zugelassen, dass halt so die Partie so super lange offen bleibt. Allein dadurch, so ein bisschen schläfrig sind wir vielleicht reingekommen, aber dadurch, dass dann dieses schön rausgespielte Tor, auch in Vorarbeit von Thomas Plädel und Engin, dass dieses Tor dann in der 23. Minute fiel, war für uns einfach auch wieder ein wichtiger Dosenöffner. Und wenn wir jetzt nochmal auf Unterhaching dann nochmal gucken, wäre in meinen Augen auch ein 1-0 da ein Sieg gewesen. Also glaub nicht, dass es dann so gekommen wäre.
Also wenn du vorher getroffen hättest, hätte Haching nicht mehr.
Und umso mehr wir jetzt so Spiele haben wie gegen Saarbrücken, wie gegen Dortmund 2, also wo tatsächlich die Mannschaft vom Kader her auch eigentlich das auf den Platz bringt, was man sich schon Mitte der Saison eigentlich vorgestellt hätte. Mhm. Ne? Klar, wir haben jetzt im Winter natürlich noch sehr gute Nachverpflichtungen getätigt, aber im Großen und Ganzen hätte man sich ja schon gewünscht, dass man solche Spiele, dass man auch mit dem Gefühl reingeht. Viele Freunde und Bekannte sagten, ich gehe heute mit einem guten Gefühl in das Spiel gegen Saarbrücken. Das hatte man sich natürlich schon ein bisschen früher gewünscht. Jetzt haben wir noch 8 Spieltage. Wir haben den neuntletzten haben wir gut für uns genutzt, aber es ist natürlich leider so, dadurch, dass Waldhof auch aufwacht, dass du zwar mit einem guten Gefühl von unserer Seite, von der spielerischen Seite ins Stadion gehst, aber immer diesen verdammten Zugzwang hast. Ne?
Klar, Halle hat auch einen Punkt geholt.
Genau.
Sei auch nochmal zu erwähnen.
Aber da möchte ich auch noch eine kleine kurze Anekdote erzählen. Halle spielte ja am Samstag, aber das 16.30 Uhr Spiel. Und die spielten gegen Freiburg 2.
Ja.
Und irgendwann saßen wir dann in unserer Stammkneipe in Neudorf nach dem Spiel. Und ich sagte zur Kellnerin, kannst du vielleicht Halle anmachen? Einfach tonlos, Hintergrund. Auch nicht die ganze Zeit hingeguckt. Ich meine, es ist Halle gegen Freiburg 2, ne? Ja. Schlaf. Aber es hat sich gelohnt, es anzumachen. Weil tatsächlich Freiburg 2 ja in der allerletzten Minute den Ausgleich geschossen hat. Ey, was da in der Kneipe los war. Das MSV-Lied wurde angestimmt, nur wegen dieses 2-2 von Freiburg 2.
Ja, aber also erstmal ist es interessant, dass Freiburg jetzt auf dem Saisonendspurt auch noch erwacht ist. Also auch da 3 Siege aus den letzten 5 Spielen. Jetzt das Unentschieden gegen Halle davor und eine Niederlage noch in der Bilanz mit drin, in der Kurzbilanz.
Ja.
Das muss man ja auch erwähnen, irgendwie total kurios, dass dann diese U23 doch noch irgendwie Bock hat, sich am Abstiegskampf zu beteiligen.
Dass dann noch der Drive da ist, ne?
Ja, aber generell, ne? Also der MSV musste aufwachen, weil du sprichst es an, Mannheim, Lübeck, musst du auch erwähnen, hat auch am letzten Spieltag gewonnen, stehen auch mit 26 Punkten.
Findest du, dass man die erwähnen muss? Witzigerweise lasse ich die immer so raus, weil ich habe immer gesagt, das ist vielleicht töricht, aber wenn wir über Lübeck sprechen müssen, dann brauchen wir auch nicht mehr über Drittliga-Klassenerhalt sprechen.
Wirst du wahrscheinlich recht haben mit dieser These, denn wenn wir jetzt verlieren sollten, ja, gegen Bielefeld, und Lübeck gewinnt, dann sind sie punktgleich mit uns und dann
klar müssen wir dann wieder darüber sprechen, ne? Aber momentan sage ich, wenn wir über Klassenhalt sprechen, dann brauchen wir, also ist der Fokus ganz klar Halle, Bielefeld, Waldhof. So, das sind die Targets, die wir ausmachen müssen.
Finde ich auch. Also gerade auswärts Bielefeld sind schon tausende Karten übrigens verkauft.
Über 3000, soweit ich weiß. Wenn ihr das hört, sind es schon wieder mehr.
Also die Leute haben richtig Bock drauf, auf die Bielefelder Alm zu fahren. Man merkt es auch wieder, um nochmal zurück auf den Spielplatz. Merkst, ich bin bei dem guten Wetter viel mit meinem Kurz unterwegs. Da sind wir viel auf den Spielplätzen unterwegs, aber der Blick nochmal zurück auf den Spieltag. gegen Saarbrücken. Wir haben mit Thomas Pledel bereits in der vergangenen Woche drüber geredet. Wir haben es für uns auch schon festgestellt nach dem Spiel gegen Dortmund 2. Die Minimalanforderungen der Mannschaft, die Minimalanforderungen von uns Fans an die Mannschaft sind erfüllt worden und schon ist wieder richtig Stimmung, ist wieder richtig Bock in der Bude. Es ist so Duisburg. Ich liebe es wirklich, Tim. Also du musst dir das mal vorstellen. Du bist 18. und verharrst ja auch seit Spieltagen schon wieder auf dieser Position, weil eben auch im Umfeld viel passiert, was dafür sorgt, dass du nicht weiter hochkommst. Genau. Und trotzdem ist Euphorie da im Verein. Der Chefredakteur hier bei Radio Duisburg wird uns jetzt dafür wahrscheinlich wieder aufziehen und uns einen gehässigen Spruch drücken. Der ist allerdings auch Freiburg-Fan, der lebt in einer ganz anderen Welt.
Der hat im Moment ja aber auch nicht mehr so viel zu lachen, gerade jetzt im Moment. Ne?
Ja gut, aber ich glaube bei Freiburg, da geht es ja nicht um die Existenz. Ne?
Nein.
Also natürlich kann man auch bei Freiburg über das Euro ausreden.
Über Christian Streich, der geht.
Man kann über Christian Streich, der geht, reden, nach 12,5 Jahren wohl.
Möchte ich auch, ne? Wollte ich auch in diesem Podcast auch nochmal, klar, wir sind ein Drittliga-Podcast, aber das ist ja wirklich so auch ein bisschen der feuchte Traum eines jeden Fußballfans. Wir haben einen Trainer, der seit 2011 einfach Trainer ist. Da gibt's ganz wenige in Europa, die länger sind. Ich glaube, Diego Simeone von Atletico Madrid ist ein paar Tage länger im Amt und das ist halt auch schon super krass.
Ja.
Ne? Also 2011 ist halt echt.
Wie lange ist denn Schmidt bei Heidenheim?
Der ist noch länger, genau. Schmidt ist der einzige, glaube ich, der da das noch in Schatten stellt, Frank Schmidt. Ja. Aber genau weiß ich nicht. Ich meine nur, dass ich irgendwie gelesen habe, dass Frank Schmidt einfach noch länger ist.
Ja.
Aber Frank Schmidt ist ja nochmal ein bisschen andere Geschichte. Ne? Der ist ja quasi so von der Kreisliga bis zur Bundesliga hat er das ja geschafft, das aufzubauen. Bei Streich ist es ja auch so, dass der mal mit in die zweite Liga gegangen ist, wieder weil gesagt hat, einen besseren, ne? Also wir machen diesen Weg zusammen.
Ja.
Das würde ich mir halt auch mal beim MSV wünschen. Ich weiß nicht, warum.
Kontinuität. Ne? Wie lange wird Boris Schommers wohl bleiben? Ne? Also vor allen Dingen vielleicht unter Michael Preetzer jetzt auch eine andere Geschichte. Wir werden mit Sicherheit in den kommenden Wochen und Monaten mal die Möglichkeit bekommen, intensiv mit ihm auch über sowas zu reden. Wenn es jetzt mal sportlich nicht läuft, und wir reden jetzt nicht bei Abstieg in die Regionalliga, sondern gegebenenfalls könnten wir ja noch die Klasse halten und dann hast du natürlich eine neue Drittligasaison, auf die da zu planen wäre. Ich will da noch gar nicht vorgreifen, aber unabhängig von sportlichem Misserfolg, also Episoden sportlichen Misserfolgs, fände ich es mal interessant zu wissen, will der MSV da in Zukunft auch vielleicht mal einen anderen Weg gehen? Also auch den Misserfolg mal zu ertragen. Gut, ich habe einen Vergleich, der hinkt ein bisschen, aber nehmen wir mal Thorsten Lieberknecht jetzt mit Darmstadt. Du hast ja nicht das Gefühl, dass da am Böllenfalltor einer sagt, den schmeißen wir demnächst mal raus?
Ich glaub's zumindest nicht. Ich würde es ihnen zumindest nicht raten.
Ja.
Ne? Also, um ganz klar mal Lieberknecht anzusprechen, für mich immer noch der beste Trainer, den wir in den letzten Jahren hatten. Ja. Und sehr schade, dass er weg ist. Und ja, ich finde, der Erfolg mit Darmstadt gibt ihm recht. Es war jetzt keine Mannschaft letztes Jahr, wo man gesagt hätte, das ist ein zwingender Aufstiegsaspirant. Ne?
Genau.
Klar, ist immer möglich. Und ich fände es jetzt genauso, ich finde es halt auch immer so witzig. Da steigt eine Mannschaft dann auf, so auch zum Beispiel Paderborn oder so, sowas, wo du sagst, klar, kann aufsteigen, aber da gibt's andere.
Kaum Chancen.
Ne? Die steigen dann auf. Und dann wird gesagt, ja, wir werden uns jetzt hier nicht, also vom Vorstand her, ob es jetzt Pauli oder ob es jetzt Paderborn oder sie, meistens ist ja dann das Credo, wir werden uns jetzt hier nicht in Unkosten stürzen, um auf Teufel komm raus die Klasse zu halten, sondern man nimmt das als Bonus mit.
Ja.
Aber das verwässert dann immer irgendwann zur Saison, weil die Stimmung ja trotzdem kippt, wenn du dir 10 Niederlagen am Stück anguckst.
Richtig.
Und immer wieder einen auf die Schnauze bekommst. Und das Fanumfeld sagt dann, ja, wir sind in der ersten Liga, wir hätten es nie gedacht, aber jetzt wollen wir hier aber auch nicht 18 Mal Scheißfußball zu Hause sehen.
Ja.
Und dann gibt diese Dynamik, dass man sagt, ja, wir müssen hier trotzdem irgendwas ändern, weil du bist dann als Vorstand unter Zugzwang, wenn die Mannschaft komplett verkackt.
Und
dann,
das meine ich, den Druck müssen viel mehr Vereine im Profifußball vielleicht einfach lernen auszuhalten. Wir wollen ja nicht fantasieren von, wir steigen auf und steigen direkt wieder ab.
Wie wären wir denn, ne, wenn ne,
ja,
wenn
da wollte ich,
nicht die
da
ganze Zeit
ich,
läuft?
Da wollte ich gerade drauf hinaus. Ne? Ne? Man muss dann halt überlegen, welche Standards sind es? Welche Standards musst du als Fan für dich akzeptieren? Ne? Also der Druck geht ja häufig von den Kurven aus im Profifußball, ne? Vor der Saison sagst du, ja gut, du hast nichts zu verlieren in so einer Spielzeit, dann, wenn du aufsteigst, also wenn wir jetzt theoretisch von der dritten in die zweite Liga aufsteigen würden, kannst ja sagen, okay, das war jetzt nach der letzten Saison überraschend, wir haben die Klasse gehalten, sind aufgestiegen, aber du musst dann als Fan auch selbst bei dir bleiben und sagen, ich fange aber nicht nach 8, 9, 10 Spieltagen an zu pfeifen.
Es
und
ist halt verständlich, du willst nicht der Frust Fußball ja, sehen, genau. Ne? Aber der MSV hat das, wenn wir in die erste Liga gegangen sind, hat der MSV das ja immer auf Teufel komm raus versucht mit ja teilweise lustigen Spieler, also das ist ja dieses Kuriositätenkabinett teilweise, ja. Was für Spieler wir schon hatten, um möglichst den Status quo zu halten, beziehungsweise um irgendwie zu gucken, sich in der Klasse zu halten. Ja. Da gibt's ja kuriose Geschichten.
Der zweite Standard, der halt festgelegt werden muss, ist vereinsintern. Ne? Also auf der einen Seite müssen die Fans sagen, okay, wenn du jetzt überraschenderweise sportlichen Erfolg hast und es dann in der möglichen höheren Spielklasse wieder kippt, musst du auch als Fan sagen, okay, wir bleiben ruhig. Das war erwartbar. Auf der anderen Seite muss der Verein natürlich auch neue Leitlinien festlegen. Ne? Wie viel sportlichen Misserfolg hält man dann in der Situation aus, wenn es zuvor gut funktioniert hat? Aber wir fantasieren, Tim.
Ich habe da noch einen Punkt zu. Und zwar, ich glaube, bei Streich ist das ganz wichtig. Du musst mal sehen, kommt da jemand von außerhalb und fängt dann an, ein Teil dieser Vereinsfamilie zu werden über Jahre. Das muss dann wachsen. Oder du hast jemanden wie Christian Streich, der von der Jugend an immer weiter im Verein war, der seit Ewigkeiten im Verein ist, der diesen berühmten Stallgeruch hat, der ich glaube, das schafft dann bei Fans mehr Akzeptanz, jemandem auch was zu verzeihen, also das ist ein Junge von hier. Ich möchte lieber den hier scheitern sehen, als irgendeinen externen irgendwann hier die Kastanien aus dem Feuer holen. Ich glaube, das kommt dazu. Stell dir mal vor, so ein Engin Wurer hätte jetzt Erfolg gehabt und die Geschichte mit Engin wäre einfach anders geschrieben worden. Das hätte jetzt, der wäre jetzt noch im Sattel. Ne? Und das würde wachsen. Ein Duisburger Jungen, etc. pp. Wir steigen mit dem nicht ab, steigen mit dem vielleicht mal in die zweite Liga wieder auf, bla bla bla. Nur mal so träumen. Ja. Und dann wäre vielleicht so der Punkt, wenn es in der zweiten Liga wieder nicht so läuft, dass man sagt, boah, will man Engin Wurer wirklich rausschmeißen, weil er kam aus dem Nichts, er hat uns gerettet. Diese Dankbarkeit, dann dich nehmen wir wieder mit. Verstehst du, was ich meine? Ja. Ne? Also, das hat man so ein bisschen auch bei Gruev, fand ich, der hatte da auch mehr. Ja, wie sagt man, ein bisschen Kredit. Mehr Kredit, genau.
Ja, jetzt sind wir aber ganz, wie sind wir denn ins Land dieser Experimente abgedriftet? Ich weiß es gar nicht. Ich würde gerne nochmal zurück in die Schauinsland-Reisen-Arena gehen. Mhm. Samstag ab 14 Uhr und nochmal auf das schauen, was unser aktueller Trainer so macht, was Boris Schommers so macht. Denn das sei auch nochmal zu erwähnen. Thomas Pledel hat ja in der letzten Woche schon gelobt, wie er arbeitet und wir können jetzt, wo Länderspielpause ist, finde ich noch mal ein bisschen intensiver drauf gucken, was schon was da angeboten hat. Der Spieler mit der Nummer 16 sei da auf einer Seite zu erwähnen. Jonas Michelbrink, in den vergangenen Wochen immer und immer besser. Ich weiß noch, es gab Folgen dieses Podcasts, wo wir hier auch sagen, der ist doch so talentiert, aber er schafft es einfach nicht.
Wo ist der überhaupt, haben wir uns zwischenzeitlich auch gefragt.
Wo ist er hin?
Genau. Und jetzt sehen wir, zu Recht, wir haben uns diese Frage zu Recht gestellt.
Ja, offenbar hat Boris Schommers es geschafft, diesen Spieler vernünftig aufzubauen, denn der hat geackert. Also auf der 6 neben Castaneda, das sind ja gegen Unterhaching war es ein Problem.
Ja, was heißt ein Problem? Gegen Unterhaching hat sich da in einem Moment halt ein Fehler eingeschlichen.
Das Problem ist dann, dass junge Spieler ein bisschen ungestüm sind und vielleicht nicht ganz so die Mega-Übersicht haben. Aber was diese beiden Jungs machen, Castaneda ja Duisburgs Bellingham, wir wissen es. und Jonas Michelbrink, wie die geackert haben. Ne? Also dieser Doppel-6-Riegel, die beiden Jungs, ey. Wahnsinn.
Ich finde, inzwischen ist es aber auch so, ich fand jetzt Ginczek und Esswein haben sich jetzt in diesem Spiel eher nicht eine Auszeit, das wäre jetzt nicht fair, aber sie sind nicht so in Erscheinung getreten und dann finde ich gut, dass wir im Moment auch in so einer Phase sind, wo dann jemand anderes sagt, heute reiß ich das Spiel an mich, im Moment habe ich auch einen Form hoch. Das heißt, wir kommen auch in so eine Dynamik, Form entsteht ja auch im Kopf.
Ja.
Und ich finde gut, dass wir auch nach einer Niederlage gegen Haching so eine Reaktion zeigen und dass dann auch andere ihr Formhoch weiter mitnehmen. Ne? Ich hatte zwischendurch das Gefühl, Esswein ist ein ganz anderer Spieler. Klar, der kann jetzt nicht immer glänzen, aber er zeigt zumindest ein ganz anderes Gesicht.
Ja.
Und jetzt, Michelbrink hat jetzt im letzten Spiel für mich so seinen Peak gehabt. Sein bestes
Spiel
im MSV-Trikot.
Ja.
Hat's auch mit zwei anderen in die Kicker-Elf des Tages geschafft, zum ersten Mal mit der Note 2,0.
Stark.
Ne? Also klar, geht natürlich besser, aber wenn man sagt, so ist seine erste Nominierung für die Kicker-Elf dieses Jahr, da sieht man eine ganz klare Steigung. Er hat das Spiel an sich gerissen, er hat super Bälle verteilt und er macht einen Kaspar Janda ein Stück weit echt vergessen momentan.
Tatsächlich, ich habe das in der Kurve gehört. Ich weiß nicht mehr, wer es geschrien hat. Irgendwie aus unserem Umfeld hat jemand geschrien, wer ist Kaspar Janda? Das ist spricht wieder für dieses Konzept Ausbildungsverein ein Stück weit. Wir haben es geschafft, in größter Not einen anderen jungen Spieler auf dieser Position aufzubauen und es funktioniert aktuell sehr
sogar
gut.
Sogar besser. Was sagst du dazu? Ich fand jetzt Spieler unter Janda waren dann teilweise zuletzt, ich weiß nicht, ob Janda das, wenn so jemand wie Thomas Pledel sagt, der geilste Kicker. Und Thomas Pledel ist auch, der hat die Fritz-Walter-Medaille in Silber. Und der der geilste Kicker im Kader ist Kaspar.
Ich meine, wir haben es gesehen, was da drin steckt. Natürlich. Also
so, und wenn so einer dann fehlt, und das ist doch so ein bisschen, ja fast, könnte man das sagen, so ein bisschen wie so eine Stoppelkamp-Leitgeschichte. Ich weiß doch, dass der beste Spieler hier im Mittelfeld ist, der sich auch noch, dem schiebe ich jetzt mal den Ball zu, weil im Zweifel kann der sich auch aus einem Doppelblock irgendwie befreien. Mhm. Keine Ahnung, ist das so eine Dynamik, die dahinter steht? Ist vielleicht sehr viel reininterpretiert. Aber als Janda sich verletzt hat, war meine Reaktion so, ja, alles klar. Es soll einfach dieses Jahr nicht sein. Es läuft auf alles auf irgendwie einen Abstieg oder hinaus, so alle haben sich gegen uns verschworen, Schiris ja sowieso und ja, ist auch so teilweise, ist so beschissen, wie wir verpfiffen werden, aber und dann Michel Brink, auf einmal ist diese Dynamik da und das muss man auch nochmal Schommers anrechnen. Ich finde die Dynamik unter Schommers, ich war sehr kritisch.
Haben wir mir auch persönlich gesagt.
Hab auch gedacht, das ist nicht das Richtige, aber du siehst auch wirklich, dass er das schafft, langsam aber sicher, dass das wirklich gefestigt ist und dass man auch davon fast da schon wieder ausgeht und sagt, ja, ich wundere mich jetzt auch nicht mehr, dass der MSV so gut spielt und diese Dynamik, die er ja scheinbar auch bei Düren damals geschafft hat zu implementieren, die scheint er jetzt auch bei uns.
Er hat ein bisschen länger gebraucht als ursprünglich angekündigt, glaube 4 bis 6 Wochen hat er mal gesagt und hinten raus hat er die Aussage dann korrigiert, aber was man ihm lassen muss.
Er hat auch schon mal gesagt, dass, gegen Halle darf man nicht verlieren. Also
so, ne? Also solche Aussagen, gut, die fallen dir dann auf die Füße. So. Im Moment ist das geschenkt, ja, weil er etabliert ein neues System mit Erfolg,
ja.
Dass man sieht, die Spieler nehmen das an, die fühlen es und er hat ja, glaube ich, zum Amtsantritt an der West in der Straße gesagt, wenn ihr wollt, mache ich euch als individuelle Spieler besser. Das hat er auch geschafft.
Mhm.
Zumindest die Spieler, die auf dem Platz stehen.
Zumindest die wollten.
Die wollten, sind dabei. Ja, ich meine, kannst du nicht anders sagen. Ich meine, guck dir das an da mit Kölle, Engin und Pledel. Ja, was du da für ein flottes Mittelfeld hast, mit wie viel Geschwindigkeit die teilweise kommen. Mhm. Pledel, der natürlich nach der Halbzeit direkt ein Tor schießen muss eigentlich. Aber da sind wir dann beim Thema von letzte Woche.
Tor oder Vorlage.
Mhm. Hat er ja nochmal gesagt, er beißt sich ja da ja selbst in den Arsch. Also er wird ja nicht sagen, ja gut, dann treffe ich ja beim nächsten Mal. Ist so. Ja, und dann musste natürlich, die Zeit müssen wir uns nehmen, über Joker-Händchen von Boris Schommers in letzter Zeit reden. Auch das funktioniert sehr gut und auch gegen Saarbrücken jetzt am vergangenen Wochenende. Gut, Kolja Pusch kam für Ginzek zur Halbzeit, eben weil Ginzek
muskuläre Probleme hat, ne?
Vorsichtig sagen, alte Herren Probleme hatte. Ne? Das ist, glaube ich, in dem Fußballeralter so, wenn du angeschlagen bist, dann zwickt es schon mal, dann drückt es schon mal und dann finde ich es auch vernünftig zu sagen, so, wir wechseln zur Halbzeit.
Boah, was ein Dreck, ey.
Was ist los?
Ja, ich habe hier einen blau-weißen Bildschirm.
Oh, ein MSV-Desktop-Hintergrund?
Nee, Bluescreen, geht gar nichts mehr, total der Rotz.
Ist doch nicht schlimm.
Nicht?
Nee, klingel einfach bei Lilienthal durch und die gucken sich das Relikt, was du Laptop nennst, einfach mal an.
Und die kloppen das Ding dann wieder zusammen?
Die kriegen auch diesen Rechenschieber von Rechner wieder hin.
Bürotechnik ist kein Verbrechen!
Streifendienst 1902 wird präsentiert von Bürosysteme Lilienthal.
Euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.
Und da fand ich interessant, Boris Schommers hat es nach dem Spiel ja auch gesagt, es geht hier um ein bisschen Phrase und so, ne, es geht hier um alle und jeder, der reinbringt, muss sofort abliefern, wenn er da ist. Aber wie kannst du solche Aussagen besser unterstreichen, als durch so ein wunderbares Freistoßtor und dann auch noch so eine Mindfuck-Geschichte draus zu machen? Tim, du hast es in der Kurve so schön gesagt, es hat so lange bis zu diesem Freistoß gedauert, da war eigentlich schon irgendwie klar, dass der reingehen muss, das war ein Tor auch mit Ansage, den hat man schon vorher gefühlt, wenn man im Stadion war.
Ich habe tatsächlich gesagt, bereit machen zum Jubeln, das ist halt eigentlich so ein ironischer Spruch, gerade bei Duisburg-Standards, aber tatsächlich, es war eine sehr gute Position, Kolja Pusch ist wahrscheinlich mit unser bester Freistoßschütze, Spezialist, auch wenn er es schon lange nicht mehr wirklich unter Beweis gestellt hat. Und ich stand dann wirklich schon so und habe mich bereit gemacht. Und ein Kollege hinter uns hatte ein volles Bier. Und das, ich habe seit langem nicht mehr so komplett in
du
Bier
warst
geduscht.
Komplett
ich war
nass.
Komplett nass. Ja. Also das, ne, das komplette Bier ist so komplett über mich drüber.
Besser und, kannst du nicht treffen, also wie Kolja Pusch.
Ja, genau. Also ich, und das war wirklich eine Befreiung. Und ja, danach lief ja auch für Saarbrücken nicht viel. Und das Gute ist ja, Saarbrücken hat ja auch nur scheinbar einen Tag Vorbereitung auf uns gehabt. Die hatten ja zwei.
Weil die saufen waren.
Die waren Mittwochabend auf jeden Fall saufen und Donnerstag haben sie auch nicht trainiert. Ja. Also deswegen, vielleicht hing das uns so ein bisschen nach. Und man muss ja auch dazu sagen, dass Saarbrücken gegen uns dieses Jahr
nicht gesiegt hat.
Wir haben 4 Punkte gegen Saarbrücken geholt. Wir hatten aber auch so ein bisschen Glück, auch durch Spielverschiebung, dass wir das Spiel direkt nach den Bayern hatten. Das war das 0-0 in Saarbrücken, als die Bayern rausgehauen hatten. Und jetzt hatten wir direkt das Spiel nach Gladbach.
Ja.
Ne? Also
gut, nehmen wir mit. Ne?
Nehmen wir natürlich mit.
Du musst noch mal kurz über diesen Freistoß in der 60. Minute. Ich habe den mir einige Male angeguckt und ich fand das, also natürlich war das eine absolut einstudierte Nummer. Müssen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Aber im ersten Moment hattest du ja das Gefühl, Marvin Knoll nimmt sich den Ball, legt sich den zurecht.
Hat ja auch so einen langen Anlauf genommen.
Und ne, wir haben ja alle gesagt, haut Knoll den jetzt volles Rohr in die Torwartecke. Mhm. Jetzt wieder so ein Gewaltschuss. Und ich glaube, der Gegner hatte damit auch gerechnet. Und dann läuft Knolli ja an, zieht dann aber doch ab, lenkt dann doch nach links ab und orientiert sich wieder ins Zentrum.
Genau.
Und dann der ganz kurze Anlauf vom Push und wie schön er den über die Mauer gehoben hat. Wirklich herrliches Tor, auch weil es so eine Art Mindfuck war, weil ich glaube auch Saarbrücken damit gerechnet hat, der Knoll ballert uns den jetzt richtig rein und der versucht den auf die Torwartecke zu schießen und genau dann Kolja Pusch mit dieser wunderbaren Ballbehandlung, herrlich, dass es sowas noch gibt, dass wir über sowas noch reden, über schöne Tore, finde ich richtig toll.
Ja.
Also das 1-0 war auch schön rausgespielt.
Nein,
ich möchte das jetzt nicht kleinreden.
Es erwachen sehr viele Dinge, die wir schon verloren oder vergessen, also verloren geglaubt oder vergessen haben.
Ja.
Also wir schießen ein Freistoßtor, wir
verteidigen souverän,
wir sind bei Heimspielen gut. Ne, wenn dieses Spiel gegen Haching da nicht wäre, wo das einem wieder so zeigt, so Mann, diese Spiele dürfen jetzt nicht mehr passieren.
Ja.
Ich bin wirklich positiv und die Mannschaft, wie sie jetzt zuletzt gespielt hat, wenn wir das teilweise nur mal mitten in der Saison abgerufen hätten, würden wir jetzt nicht darüber sprechen. Ich meine, klar ist es aber auch ein Gewinn, dass jetzt ein Kölle wieder fit ist, dass ein Pledel wieder fit ist, die waren lange verletzt. Jetzt haben wir auch Engin auf Außen, das scheint ja auch sehr gut zu funktionieren,
ja.
Seine neue Schienenspielerrolle da hinten. Das funktioniert mit Fleckstein im Verbund da hinten ja echt super.
Viel gescholten Marvin Sänger, muss man auch drüber reden.
Der muss sich jetzt, genau, nächstes Spiel könnte Bitte auch wieder dabei sein. Der muss sich jetzt aber erstmal gegen Sänger wieder durchsetzen.
Ja, ne? Der hat gute Spiele gemacht. Also das waren ja wirklich total Ausfälle im Laufe der Saison, aber er zeigt...
Oh ja.
Ne? Und wir erwähnen es schon seit Wochen, aber man muss es auch immer wieder erwähnen und es gibt ja nicht umsonst auch Szenenapplaus regelmäßig für ihn. Marvin Knoll hatte eine unglaubliche Stabilität reingebracht. Ich sag's immer wieder und ich werde es immer wieder sagen und ich werde es auch heute sagen, Marvin Knoll in seiner Kommunikation, nicht nur zu den Mitspielern, aber auch zur Kurve, zu den Fans, wahnsinniger Typ, der macht alles richtig.
Und richtiger,
also Captain, nur
mit dem identifiziere ich mich als
nur
Kapitän.
Nur am Labern, hier und da und nochmal nachjustieren nach hinten zu Vincent Müller, der hat erkannt, Kommunikation ist alles. Nicht alles, du solltest auch ein guter Fußballer sein, aber ein Großteil der Kommunikation schafft auch, eine Kommunikation ist ein Großteil von Sicherheit am Ende auf dem Platz. Und vor allen Dingen finde ich ihn als Bindeglied zwischen Fans und Mannschaft auf dem Platz immer ganz geil, weil er immer wieder diese Appelle hat, immer wieder sagt, kommt Leute, jetzt brauchen wir euch. Und man hat das Gefühl, das entfaltet auch Wirkung.
Das ist auch das Suchen nach Identität, das wir, oder nach einer Identifikationsfigur, das haben wir in Duisburg ganz stark, gerade nach dem Abgang von Stoppel.
Ja.
Wir haben einfach niemanden mehr wirklich, wo wir gesagt haben, yo, das ist unser Fels in der Brandung und Knoll entwickelt sich immer mehr dazu. Unglaublich. Ich bin, und da wir ihn ja auch persönlich kennenlernen durften und auch wissen, was das für ein feiner Kerl auch neben dem Platz
ganz
ist.
Ganz offensichtlich.
Und er sich auch hier in Duisburg ja auch pudelwohl fühlt, ne?
Ja.
Rundet das für mich das Bild von Marvin Knoll sehr ab, wirklich.
Ist jetzt schon ein paar Tage gehört, gerne nochmal in die Folge rein, können wir euch verlinken in den Shownotes, weil da ging es eben auch darum, ey, Marvin, wie sehr wurmt es dich, dass du nicht in der Startelf, in der Stammformation bist. Mhm. Und
wie er sich seitdem zurückgekämpft hat.
Er hat seinen Weg gemacht.
Hör ich mir vielleicht auch nochmal an, ne, weil es einfach eine lustige Reise in die Vergangenheit ist irgendwie. Ne?
Erstmal das und ich glaube, ich auch ein Lehrbuchbeispiel dafür zu sagen, gib die Hoffnung nicht auf.
Genau.
Ne? Mhm. Stay strong, geh deinen Weg und du wirst deine Chance bekommen. Finde ich ganz süß und unterstreicht irgendwie die Malocha-Mentalität, die sich ja immer weiter in diese Mannschaft reingeschlichen hat. Und eine Sache müssen wir zu Saarbrücken noch erwähnen. Wir haben jetzt 30 Spiele gemacht und wir haben jetzt einen Offensivspieler, der unsere Top-Torschützenliste anführt. Zum ersten Mal. Niklas Kölle, 5. Bude gemacht und dementsprechend zum ersten Mal in dieser Saison kein Verteidiger als Top-Torschützen.
Naja, da wo er steht, also er ist ja quasi immer noch als Schienenspieler. So gesehen,
er ist als Linksaußen
so gesehen,
gelistet.
Ja, so gesehen schießt unser Linksverteidiger gerade Tore. Nein, aber ich weiß, was du meinst. Er ist ja nicht der klassische Linksverteidiger. Jetzt kommt Bielefeld als nächstes.
Da reden wir noch nicht drüber. Bielefeld ist weit hin.
Es sind sehr viele Tickets verkauft und was ich aber, bevor wir da nicht drüber reden, würde ich dich aber schon gerne mal fragen, weil das jetzt noch nicht gegessen ist. Ich frage mich, glaubst du, die feuern jetzt in der Pause, der Nationalelf-Pause den Trainer, den Kniat? Die haben jetzt schon wieder verloren gegen Mannheim und ich weiß nicht, warum sie so an Kniat festhalten. Jetzt wäre ein guter Moment, den zu feuern.
Sind wir wieder beim Thema. Ich kann deinen Punkt verstehen. Natürlich kannst du jetzt in der Länderspielpause theoretisch einen neuen Trainer noch ein bisschen gestalten lassen, aber erinnere dich dran, was Thomas Pledel gesagt hat.
Das reicht natürlich
nicht. Aus Spielersicht, da einen zu holen, der dann eine Länderspielpause Zeit hat, zuzugreifen und die Mannschaft zu erreichen, das scheint ja nicht zu funktionieren.
Mehr als ein Feuerwehrmann kannst du eh nicht mehr bringen. Aber vielleicht, die Geschichte zeigt uns, dass Feuerwehrmänner immer wieder funktioniert haben, zumindest kurzfristig. Du solltest mit einem Feuerwehrmann, dann macht man ja häufig den Fehler.
Pavel Dortchev hat es bei uns gezeigt.
Man geht mit dem Feuerwehrmann dann wieder eine komplette Vorbereitung, aber ein Feuerwehrmann ist halt ein Feuerwehrmann. Ne? Also ich verstehe es nicht ganz. Nein, klar, wir reden erst nächste Woche wirklich richtig drüber. Dann wissen wir ja auch wahrscheinlich, wie viele wirklich hingehen. Jetzt ist es ja noch in der Entwicklung, aber es sind wirklich viele. Ich werde auch da sein tatsächlich. Es ist auf jeden Fall eine ganz interessante Geschichte. Was macht Bielefeld jetzt in den nächsten 2 Wochen? Weil auch für die geht's um alles. Also da sollten wir auf jeden Fall immer mal so einen Blick drauf behalten. Vielleicht wer verletzt sich noch und
haben wir auf dem Schirm, aber ich würde die große Besprechung machen wir natürlich vorm Spieltag.
Es ist jetzt auch wichtig, was passiert in den 2 Wochen bei denen natürlich.
Was passiert bei denen, haben wir einen Blick drauf und wir werden es definitiv auswerten. Wir können aber noch so ein bisschen auf den MSV Duisburg schauen, denn auch wenn Länderspielpause ist, haben wir ein bisschen was zu besprechen. Und zwar Herr Koke, unser neuer Marketingchef, wir haben ihn schon vorgestellt, wir haben ja diesen Fortuna-Vergleich gezogen mit einem Zwinker-Smiley-Auge. Jetzt hat es hier bei Zebra TV ein Video gegeben, da treten verschiedene Sponsoren auf. Ihr kennt das vielleicht, ich spiele das gerade einmal an.
Selten war in den letzten Wochen und Monaten der Glaube an den Klassenerhalt so groß wie in diesem Moment.
Es ist mir scheißegal, in welcher Liga. Es ist mir scheißegal, in welcher Liga, eigentlich nicht. Dritte Liga sollte bleiben, aber ich habe für 2 Jahre jetzt die Loge weiter gemietet. Ja? Und die anderen Sponsoren sollten meinesgleichen tun. Die sollten genau dasselbe machen.
Ne? Wir kennen den Herrn Markus Krebs, macht ordentlich Welle für den Spielverein. Diese Stadt, diese Fans heißt das Video. Und es ist natürlich in Krisenzeiten immer so eine Sache mit Marketing, aber
und ich habe das Video auch erst angeklickt, dachte, was ist das jetzt? Und dann merkte ich irgendwann, okay, ich gucke ja ein Werbevideo. Genau.
Sponsoren melden sich zu Wort, um zu trommeln für unser Geld. Nein, für weitere Sponsoren. Leute, haltet dem Verein die Treue. Versteht mich nicht falsch, das ist für mich jetzt nicht der ganz große Wurf und es ist auch letztendlich nur ein Marketingvideo, wo ein paar Leute sagen, bleibt beim MSV. Dass es das gibt und dass dieses Video jetzt veröffentlicht worden ist zum jetzigen Zeitpunkt, ist aber zumindest ein Indikator dafür, dass der neue Marketingchef Fingerspitzengefühl hat und das hattest du in der Vergangenheit, das war in der Vergangenheit beim Spielverein auch immer wieder ein Problem.
Ja.
Das hat Punch entwickelt, das Ding. Du kannst ja mal, wenn du die YouTube-Kommentare dir durchliest, du hast ja häufig hier Social Media und Online-Abteilung, habt ihr sonst nichts Besseres zu tun, soll man liebe Spiele gewinnen. Na, aber hier jetzt in dieser Situation gibt's ganz viele positive Kommentare. So sollte man im Abstiegskampf handeln. Danke, Familie hält zusammen, komme was wolle. Ne? Man benutzt halt diese positive Grundstimmung offensichtlich nochmal als Katalysator, um sowas anzuschieben. Das zu erkennen und so ein Ding rauszuhauen, das ist nicht der große Wurf, Tim. Das ist nicht Champions League Marketing, aber es ist zumindest der richtige Weg.
Es sind aber auch Marken dabei,
die einem auch als Duisburger das Gefühl geben, guck mal, da ziehen immer noch, da zieht hier nicht Mannis Heimwerker-Ecke. Nichts gegen Mannis Heimwerker-Ecke, aber weißt du, was ich meine? Auch gegen kleine Sponsoren, natürlich ist das wichtig, aber da zieht Hövelmann. Also Rheinfelsquelle, Sinalco,
König Pilsner,
Hargraves, da ziehen große Unternehmen mit.
Ja.
Und das ist dann schon auch für mich als Duisburger zu sagen, da bin ich ein Stück weit stolz drauf, wie du schon gesagt hast, Disclaimer, Werbung und sowas, das ist jetzt da, mein Gott, ne? Aber
ja.
Und das ich ist jetzt schon auch nicht hier als Duisburger gibt das so, okay, guck mal, es gibt immer noch große Unternehmen, die ganz deutschlandweit bekannt sind und darüber hinaus, die immer noch dem Verein die Treue halten. Und das gibt mir ja auch als Fan das Gefühl, ich bin hier nicht alleine oder so. Weißt du?
Schauspielerische Leistung, Präsentation.
Ja.
Kann man drüber, aber letztendlich, das sind ja keine Moderatoren oder irgendwelche Medienprofis, die da in der Regel auftreten, sondern Herr Eller zum Beispiel, der Chef seiner Company, der ist ja jetzt keiner, der am Wochenende als Moderator oder Unterhaltungskünstler auftritt. Und ja, weiß ich nicht, dann ist es ja schon fast irgendwie authentisch, wenn es ein bisschen abgelesen klingt, oder?
Ja, ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, bei denen steht immer so ein Praktikant mit so einem großen Poster, mit dem Grund, der die dann so wegschmeißt,
wenn
die
Poster. Aber es kommt auf die Geste an, das muss man hier an dieser
der
Stelle einfach
feststellen. Der menschliche Teleprompter.
Fangen direkt wieder an zu dissen, auch das, so ein, das ist auch so ein Duisburg-Ding. Ne? Aber grundsätzlich, wie gesagt, finde ich, das ist ein interessantes, ein gutes Zeichen, gerade in der jetzigen Situation, sowas rauszuhauen.
Ja.
Und ja, Markus Krebs macht ja eh nichts mit verkehrt. Wenn du ein Video startest mit Markus Krebs, der im Presseraum sitzt, dann weißt du, die Leute gucken sich das an.
Der Thumbnail allein schon. Wie gesagt, da steht ja nicht drunter unser großes MSV-Sponsorenvideo, da steht ja nur drunter, ne, das ist ja alles so ein bisschen mystisch und kryptisch. Ich dachte, was ist das? Und dann war mir schnell klar, Es ist ein Sponsorenvideo.
Wie gesagt.
Aber trotzdem, ich habe es mir dann doch ganz angeguckt, weil der MSV das ganz sneaky gemacht hat.
Na, also ich gucke. Not bad. Fingerspitzengefühl. Was gibt's noch? Ah, wir haben noch hier MSV-Quiz.
Genau. Wir haben auf jeden Fall auch wieder eine Ankündigung zu machen. Es gibt im April wieder ein MSV-Quiz. Ich muss mal gerade mal ganz kurz hier meine Unterlagen checken. Mein Handy erkennt mich gerade nicht so.
Das ist schon.
Ja.
Spricht das für oder gegen dich, ist die Frage, dass dein Handy dich nicht mehr kennt.
Mein Handy findet, ich bin zu hässlich heute.
Vielleicht bist du auch viel schöner geworden.
Anyway, also das Original-Kneipen-Quiz rund um den MSV wird wieder stattfinden. Die 8. Auflage am Samstag, den 13.04.2024, Einlass 18 Uhr, Beginn um 19.02 Uhr in Anjas Schützenhof auf der Friedrich-Ebert-Straße 52 in Duisburg-Walsum. Also nochmal Samstag, 13.04. Zeigt, was ihr drauf habt, MSV-Wissen-mäßig. Wir wurden auch eingeladen. Das Problem ist, wir sind beide wieder verplant an dem Tag.
Ja.
Und wir haben uns auch gedacht, wir kommen natürlich auch nicht, weil wir uns nicht blamieren wollen, natürlich.
Es gibt, also ich kenne krasse MSV-Historiker. Wir haben hier ja auch schon mal drüber geredet. Also wir sind ja jetzt nicht die letzten Amateure, was MSV-Geschichte angeht. Aber was ich, also durch den Podcast kommst du natürlich auch mit richtigen Hardcore, ewig MSV-Fans mehr ins Gespräch. Und Hut ab. Also es gibt ja Leute, die können im Prinzip von der Vereinsgründung bis 2024 zu jedem Jahr irgendein Fun-Fact, irgendein Fakt beisteuern. Da bin ich weit von entfernt, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, also es ist auf jeden Fall bestimmt für Geeks ein Muss.
Nicht despektierlich gemeint,
Geeks im positiven Sinne. Ich habe da höchsten Respekt vor. Ich würde ja selber mit meiner Meinung oder beziehungsweise mit meinem Wissen prahlen, wenn ich nicht wüsste, guck mal, da sitzt Streifendienst und guck mal, wie die sich blamieren. Nein, also
Versagensängste to the max.
Nein, aber ich werde das auf jeden Fall, das haben wir auch schon mal gesagt, wir müssen da eigentlich mal mitmachen, nur das Problem ist, bis jetzt hat es sich irgendwie nie bei uns beiden mal gegeben, weil wenn, dann müssten wir ja auch als Tag-Team auftreten.
Ja.
Und vielleicht müssen wir uns dann noch Verstärkung holen von
irgendwem. Wollte gerade sagen, wir brauchen auf jeden Fall Verpflichtungen. Wir machen dann auch so
so ein bisschen Border League.
Oh nein, wir sind aufgestiegen. Wir müssen jetzt schnell irgendwelche altgedienten Spieler einkaufen, die uns kurzfristig helfen können. Dann sind wir nämlich wieder beim Thema vom Anfang der Folge.
Genau. Ja, das ist die eine Sache. Dann Vorverkauf für Essen startet. Mhm. Wir nehmen heute am Dienstag auf, startet diesen Donnerstag. Da werden sicherlich, so wenn die Dynamik die ähnliche ist wie Bielefeld, ist auch gar nicht so dumm gemacht jetzt gerade, wo das Spiel von Saarbrücken noch so ein bisschen gut auf der Zunge nachschmeckt, dann kauft man auch natürlich gerne noch eher nochmal eine Karte.
Und Essen müssen wir nicht drüber reden.
Aber das ist auf jeden Fall wichtig,
der Vorverkauf. Was den Kartenverkauf angeht,
das wird ordentlich abgehen. Und Henry Valentino ist tot.
tatsächlich. Ist schon vor 3-4 Tagen gestorben.
Ja. Da müssen wir drüber reden, denn...
Was sagt euch Henry Valentino? Ich gebe euch jetzt mal ganz kurz 20 Sekunden Bedenkzeit, denn ich bin auf diesen Namen gestolpert oder über diesen Namen gestolpert und war so erst so... So, dann geht mal in euch, was könnte dieser Mann gemacht haben? Er ist jetzt tot, er war auch ein bisschen älter.
Ich würde das mit Audio auflösen.
Lösen wir das mit Audio auf, come on.
Bitte?
Gib Gas.
Also wollt ihr noch Bedenkzeit? Jeopardy-Theme habe ich jetzt nicht mehr da, ich löse es auf. Henry Valentino ist für diese Produktion verantwortlich, von der ihr vielleicht schon mal gehört habt.
Zebrastreifen, weiß und blau. Zebrastreifen, weiß und blau. Ein jeder weiß genau, das ist der
MSV. Ja, der Zebratwist.
Ganz genau. Der wurde dieses Jahr auch schon 60 Jahre alt. Der wurde Januar 64 im Spiel gegen Karlsruhe, glaube ich, das erste Mal im Stadion gespielt. Und es beruht ja geschichtlich auf einer Geschichte. Uwe Seeler fragte mal, wo liegt eigentlich dieses Meiderich?
Richtig.
Ne? Und
in seiner HSV-Arroganz.
Genau. Und dann... war irgendwann die Antwort in diesem kleinen Twist zu finden, in dem es hieß, ja, wo Meidrich siecht, ist überall bekannt.
Überall. Und es wird auch so bleiben. Dieses Stadionsong, der älteste, der wohl bekannteste der Republik?
Ist das ein bisschen, bekannt weiß ich nicht. Es ist die älteste Stadionhymne in der Bundesliga. Ja. Aber mir haben auch schon Leute gesagt, Europas und der Welt, ich habe das mal versucht aufzudröseln, es gibt nämlich auch in Spanien und Italien teilweise ja so Chansons, das wird im Stadion, das ist ja in jedem Stadion in Europa so ein bisschen anders. Mhm. In Spanien ist es deutlich häufig, sind die Vereinslieder häufig klassisch angehaucht tatsächlich, sehr pompös. In England hast du eher wie so ein Britpop-Ding, was Schmissigeres, auch ganz lustig. Ich mag die englischen Songs in den Stadien, die Vereinshymnen. Und in Italien kommt es ganz drauf an. Das ist auch eher so ein bisschen Chanson, so ein bisschen, jetzt total abgegriffen, aber so ein bisschen auch, wie heißt der, sag mir mal hier, hilf mir ganz schnell, Italiener, läuft bei uns auch ständig im Programm.
Eros Ramazzotti.
Eros, ne, also hier so ein bisschen das, also ich wollte mal rausfinden, wie alt ist, also im Vergleich, aber es ist gar nicht so leicht, rauszufinden, weil manche Vereinshymnen, gerade auch außerhalb Deutschlands, da scheiden sich dann schnell die Geister und da bist du nicht mal schnell mit irgendeiner Recherche im Internet getan, wann wirklich der Song urheberrechtlich irgendwie oder aus der Asche gehoben wurde.
Ja, was man auf jeden Fall zu Henry Valentino und dem Zebratwist noch sagen kann, ist die Zeit, die Herr Valentino gebraucht hat, um ihn zu komponieren. Was würdest du sagen? Hat es lange gedauert oder hat er das mal eben gemacht?
Ich würde sagen, der hat irgendwie einen halben Nachmittag gebrainstormt und weil Vereinsfarben, blau-weiß, machen wir weiß-blau.
Er hat ja nicht den Text geschrieben.
Er hat quasi
die Musik komponiert.
Genau, die den Text kommentiert haben zwei andere.
Genau.
Bangert und Schlag mich tot.
Du hast es heute schon zum zweiten Mal vergessen, glaube ich. Ne?
Ja,
ich
weil mir Bangert bleibt halt irgendwie im Kopf. Also ich guck's aber natürlich auch jetzt mal ganz schnell nochmal nach.
Dann löse ich währenddessen auf.
Bangert und Bovelet.
Dann darf ich auflösen. Den Zebratwist hat er tatsächlich nebenbei wegkomponiert. Mhm. Und er sagte mal in einem WAZ-Interview vor einigen Jahren, das muss aber auch so sein, denn eine Stadionhymne, was muss denn ein Stadionsong können? Der muss eingängig sein, der muss direkt reingehen und drin bleiben. Das heißt, das muss so eine flotte Idee sein, weil nur solche Einfälle, sagte er, die bleiben dann auch hängen. Und so ist es im Prinzip ein Nebenprodukt. Er hat wohl was anderes komponiert auch noch da nebenbei. Allerdings muss man ja dann auch mal anerkennen, wie viel Genie in diesem Kopf offensichtlich steckte, wenn man sowas Flowiges, sowas Cooles mal eben niederschreibt. Also eine richtige Antwort hätten wir jetzt dann zumindest schon mal beim nächsten MSV-Quiz. Wer hat den Zebratwist komponiert?
Ja, geschrieben und komponiert ist ja was Unterschiedliches. Also wie gesagt, Heinz-Georg Bangert und Walter Bovelet haben den geschrieben und er hat ihn produziert. Henry Valentino, Ruhe in Frieden.
Ruhe in Frieden, soweit zu unserem musikalischen Exkurs und zu Streifendienst 1902 für diese Woche.
Denke auch.
Wir lassen euch den besten Stadionsong der Welt da und sagen tschüss, bis zum nächsten Mal. Haut rein.
Ciao, ciao.
Zebrastreifen, weiß und blau. Zebrastreifen, weiß und blau. Ein jeder weiß genau, das ist der MSV. Zebrastreifen, weiß und blau. Zebrastreifen, weiß und blau. Ein jeder weiß genau, das ist der MSV. Wo Meidrich liegt, wo Meidrich siegt, ist überall bekannt. Wo manche große...
Radio Duisburg. Streifendienst 1902 wurde präsentiert von Bürosysteme Lilienthal. Euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.